jetzt das Heute-Journal mit Kai Sölwe-Richter und Christian Sievers.
Guten Abend. Deutschland auf der Suche nach der richtigen Therapie. Die bisherige hat noch nicht wirklich angeschlagen. Dazu kommt, die Symptome sind klar, die exakten Ursachen aber zunehmend umstritten. Und was das Ganze noch mal komplizierter macht, ist, doktern gleich mehrere Koryphäen daran herum. Das ist die Lage nach 3 Wochen Teil-Shutdown im November. Die Neuinfektionen explodieren nicht mehr, aber sie gehen auch nicht wirklich nachhaltig zurück. Warum? Das ist die große Frage. Heute haben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer untereinander konferiert. Sie wollen, müssen für kommende Woche ein Konzept fertig haben, mit welchen Regeln dieses Land in den Dezember geht, Richtung Weihnachten und Silvester. Eines scheint heute bereits klar. Einfacher wird es nicht. Mathis Feldhoff.
Hier werden sie derzeit gesammelt, all die Vorschläge aus den Ländern mit einem V am Anfang. V wie Verbote, Verlängerung oder Verschärfung. Im Dienstsitz des Berliner Bürgermeisters entsteht das Papier, das man der Kanzlerin vorlegt. Verlängern scheint schon Konsens, verschärfen vielleicht auch.
Es gibt keinen Anlass zu einer Entwarnung, auch nicht zu einer Teilentwarnung, sondern wir müssen uns leider mit der Tatsache vertraut machen, dass der Lockdown verlängert wird.
Deutschlandweit sind die Zahlen noch zu hoch. Das hat auch damit zu tun, dass wir wirklich Hotspots haben, die ganz, ganz hohe Inzidenzen haben, wo dieser November-Shutdown nicht ausreicht. Und vor allem dort muss es zu schärferen Regeln kommen.
Rund 3 Kilometer sind es zu dem Ort, an dem am Mittwoch wieder gefeilscht wird. 3 Kilometer durch Berlin von den Ländern zum Bund. Von den Ministerpräsidenten, die letzte Woche noch gezögert haben, zur Kanzlerin, die längst zu härterem bereit war. Im Kanzleramt wartet man jetzt. Sollen doch die Bundesländer mal was vorschlagen? Am Mittwoch soll es eine geschlossene, eine gemeinsame Antwort geben. Ganz zufrieden wirkt die Bundesregierung aber heute noch nicht.
Tatsache ist, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne gekommen wären durch die Kontaktbeschränkungen.
Und deshalb ahnt ja auch jeder, dass es noch Verlängerung geben muss.
Doch wie lange die Verlängerung tatsächlich dauern soll, wie lange Restaurants und Bars noch geschlossen bleiben, ist offen. Die Maskenpflicht in Schulen soll möglicherweise auf alle Altersklassen ausgeweitet werden und der Präsenzunterricht in den Oberstufen und Berufsschulen könnte reduziert werden. Kontaktbeschränkung als Allheilmittel, dennoch wirkt es nur wie eine Bekämpfung der Symptome.
Aktuell ist das Infektionsgeschehen sehr diffus. Viele Menschen wissen gar nicht, wo sie sich angesteckt haben. Und dementsprechend ist es auch schwierig, ganz gezielt Maßnahmen zu ergreifen, um eben diese speziellen Schritte oder diese speziellen Situationen zu unterbinden.
Längst verläuft die Konfliktlinie nicht mehr zwischen Parteien oder Koalitionen, zwischen Bund und Ländern, sondern zwischen den Bundesländern mit hohen Fallzahlen und denjenigen mit wenigen.
Es wäre wünschenswert, wenn eine regionale Differenzierung möglich wäre. Es gibt halt Regionen im Nordosten, wo das Pandemiegeschehen völlig anders ist als in Bayern beispielsweise.
Härter, länger, differenzierter. Die Stichworte für die Debatte am Mittwoch sind gesetzt. Dass es dadurch verständlicher und nachvollziehbarer wird, müssen Bund und Länder jetzt noch beweisen.
Ja, härter, länger, differenzierter, das sind die Stichworte. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, ist der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz. Herr Müller, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Müller, Sie haben die Aufgabe, jetzt einen gemeinsamen Beschluss vorzubereiten. Die Details kommen am Mittwoch, wenn Sie dann mit der Bundesregierung zusammensitzen. Aber härter, länger, differenzierter, trifft es das schon mal ganz gut?
Ja, wir wissen alle, dass wir noch mehr tun müssen. Wir haben schon viel erreicht und auch die Maßnahmen aus dem November haben ja Wirkung gezeigt. Das ist ja nicht weiter nach oben gegangen. Aber wir wissen eben, bis zu der Phase, wo dann auch der Impfstoff, wo Medikamente uns zur Verfügung stehen, haben wir noch viel zu tun. Wir sehen die Situation in den Krankenhäusern und Intensivstationen. Und das eint uns auch, dass wir gerade eben bei den Themen, die auch angesprochen wurden, wir wahrscheinlich im Moment noch nicht Lockerungen oder mehr Möglichkeiten zulassen können.
Das heißt also Restaurants, Theater, Sporthallen bleiben zu, Kontaktbeschränkungen werden möglicherweise sogar noch verschärft.
Ja, wobei es natürlich jetzt schon auch eine Rolle spielt, dass wir regional angepasst vorgehen wollen. Es ist ja so, wir haben bundesweit ein Problem, alle miteinander. Nirgendwo sind die Zahlen wirklich gut, aber sie sind eben in einigen Bundesländern oder Regionen doch besser als in anderen. Und dass man dann gegebenenfalls bei einer weiterhin positiven Entwicklung auch früher Dinge möglich machen kann als in anderen Ländern, als an anderen Hotspots, das ist durchaus auch eine Überlegung, die jetzt festgehalten wurde.
Gut, aber generell wird es auf jeden Fall nicht einfacher. Lassen Sie uns über den Zeitrahmen noch reden, Herr Müller. Gilt das Ganze jetzt über Weihnachten hinaus? Gilt es erstmal nur für die nächsten Wochen? Gilt es für den gesamten Winter? Oder bleiben wir bei, wie Ihre Kollegin Schwesig anmahnte, bei so einer Salamitaktik der letzten Wochen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja genau das, was wir auch verhindern wollten. Und deswegen hat es einen sehr detaillierten Abstimmungsprozess bisher schon gegeben. Ich habe in den letzten Tagen mit fast allen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gesprochen. Wir haben einen ständigen Austausch. Und wir wollen ja mindestens in Phasen jetzt auch diverse Schritte festhalten bis zur Weihnachtszeit, dann über die Weihnachts- und Silvesterzeit. Wie können da Verabredungen aussehen? Bis dann weit in den Januar hinein. Also genau das von Woche zu Woche neu entscheiden müssen und zu immer neuen Maßnahmen kommen, wollen wir alle miteinander vermeiden. Und dafür gibt es auch einen Vorschlag, der jetzt deutlich langfristiger ist als das, was wir bisher hatten.
Jetzt bleibt ja das ganz große Grundproblem. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Wir wissen einfach nicht genau, warum die Infektionszahlen nicht wirklich runtergehen, nicht wirklich sinken. Haben Sie den Eindruck, Sie haben für alle Ihre weitreichenden Entscheidungen denn überhaupt genug Datenbasis oder stochern Sie am Ende, wie wir alle, wie auch die Virologen, im Nebel?
Gut, es gibt ja schon Erkenntnisse und sagen wir mal, es verdichten sich ja nach wie vor Dinge, wo man sieht, dass Kontakte einfach eine große Rolle spielen bei der ganzen Infektionsdynamik. Bestimmt nicht die einzige und man wird es auch nicht nur auf eine Gruppe oder einen Umstand begrenzen können, wo dann die Infektionen herkommen. Aber besondere Dynamiken werden natürlich schon von größeren Gruppen, von vielen Kontakten ausgelöst. Wir sehen, wie unterschiedlich die Infektionsdynamik in den unterschiedlichen Altersgruppen ist und wie diejenigen dann auch erkranken, teilweise auch schwer erkranken. Daraus kann man ja Rückschlüsse ziehen, dass man eben ganz besonders auf die Situation auch reagiert, wo jüngere Menschen nun mal auch zusammenkommen mit vielen Kontakten, auch im öffentlichen Leben, dass man besonders achten muss auf die Älteren, die, wenn sie erkranken, dann auch schwer erkranken. Und aus diesem Bild, das sich ergibt, ergibt sich dann eben auch der Maßnahmenmix, gezielt an den jeweils sensiblen Stellen auch zu reagieren.
Gezielt an sensiblen Stellen, sagen Sie, ich würde es gerne vielleicht noch ein klein bisschen konkreter machen. Vielleicht gehen wir es mal durch. Wenn wir diesen teilweisen Shutdown aktuell, der nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns alle wünschen, vergleichen mit dem teilweisen Shutdown im Frühjahr, dann gibt es natürlich viele Faktoren, die da jetzt unterschiedlich sind. Ein entscheidender oder ein wichtiger, auf den auch zunehmend Virologen hinweisen, das sind die Schulen. Die waren im Frühjahr mal geschlossen, die sind jetzt offen. Sie sollen auch offen bleiben, aus sehr vielen guten Gründen. Ist denn, wenn Sie jetzt auch zunehmend Studien lesen, dass das Infektionsrisiko an Schulen doch größer sein könnte als gedacht, geraten die Schulen auch in Ihr Blickfeld jetzt stärker rein?
Ja, man kann es nicht komplett ausklammern und insbesondere in den älteren Jahrgängen, da gibt es ja dann auch schon ein Sozialverhalten wie bei den Erwachsenen und natürlich kann und muss man da auch reagieren. Wir sehen zum Glück, dass in den Kitas und Grundschulen es wenig Infektionen gibt und vor allen Dingen dann auch wenig Infektionen mit Erkrankungen. Je älter die Kinder werden, desto mehr spielt das schon eine Rolle. Auch die Infektionstätigkeit in die Familie und von der Familie wieder in die Schule. Also, dass man dort wiederum unterscheidet und sagt, wir wollen bei den Kleinen anders vorgehen, auf jeden Fall den Präsenzunterricht erhalten, aus sozialen Gründen vor allen Dingen auch. Und bei den Älteren, die sich durchaus auch alleine mal zu Hause versorgen können, die mit den digitalen Medien entsprechend umgehen können, dort bieten wir einen Hybrid- oder einen Wechselunterricht an. Das, finde ich, ist ein Vorgehen mit Augenmaß und um eben auch wieder die besondere Infektionsgefahr in einer bestimmten Gruppe von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen aufzunehmen.
Zum Schluss noch ganz kurz, Herr Müller. Ihr Kollege Armin Laschet, NRW, hat heute gesagt, es wird das härteste Weihnachten, das Nachkriegsgenerationen je erlebt haben. Hat der Mann recht oder greift er da rhetorisch doch ein bisschen hoch?
Ja, ich kann mich immer so einer Rhetorik nicht ganz anschließen, weil wir es ja einordnen müssen. Natürlich ist das eine bedrückende Situation, die sich keiner von uns gewünscht hat. Aber man muss auf der anderen Seite ja auch mal sehen, was wir erreicht haben. Wir sind im internationalen Vergleich mit unserem Weg, auch immer mal wieder nachzusteuern, das eine zu ermöglichen, das andere nicht zu ermöglichen, doch sehr gut gefahren. Und wir haben vielen Menschen helfen können und wir haben sie geschützt. Und ich finde das rechtfertigt dann auch, dass wir gemeinsam die ein oder anderen Einschränkungen auch über Weihnachten tragen.
Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, danke Ihnen fürs Gespräch nach Berlin.
Danke Ihnen.
Ja, mit neuen und längeren Beschränkungen kommt auch die Frage, wie hilft man denen, die jetzt bereits vor dem wirtschaftlichen Abgrund stehen? Kommen nach den sogenannten Novemberhilfen die Dezemberhilfen? Martin Niesen zeigt, dass all das bei weitem nicht so einfach ist und dass es nicht nur Restaurants, Theater, Weihnachtsmärkte trifft, sondern viel mehr Branchen, die dahinter stehen. Zigtausende überall in diesem Land.
Nichts dreht sich, nichts bewegt sich. In der Harmonia-Wäscherei in Hamburg stehen die Maschinen still. Mit dem Teil-Shutdown bricht dem auf Hotel- und Gastronomiewäsche spezialisierten Familienunternehmen die Geschäftsgrundlage weg. Von 125 Tonnen Bettwäsche, Handtüchern, Tischdecken und Servietten pro Woche sind noch 10 übrig, zu wenig für 70 Angestellte.
Wir arbeiten momentan einen halben Tag in etwa in der Woche, um diese 10 Tonnen zu bearbeiten und den Rest der Zeit sind alle in Kurzarbeit.
Weithin sichtbares Symbol des Stillstands, die Elbphilharmonie. Keine Konzerte, keine Touristenströme, das spüren Sie im Hotel der Elbphi deutlich. Mit den wenigen Geschäftsreisenden liegt die Auslastung im einstelligen Prozentbereich, bei nahezu gleichbleibenden Fixkosten. Wo es geht, werden vor allem externe Dienstleistungen heruntergefahren und das sind in einem Hotelbetrieb nicht wenige.
Dazu gehören die Zimmerreinigung, Wäschereien, Floristik, Veranstaltungstechnik und nicht zuletzt natürlich auch unsere Lebensmittel- und Getränkehändler, die uns beliefern.
Im Frische Paradies im Hamburger Hafen etwa machen Hotel- und Restaurantküchen normalerweise 70% des Umsatzes aus. Doch das bisschen Take-away-Geschäft, mit dem sich die Gastronomie über Wasser zu halten versucht, füllt die Lücken in den Auftragsbüchern nicht ansatzweise. Auch hier sind 3/4 der Belegschaft in Kurzarbeit.
Wir haben seit dem neuen Lockdown so gut wie nichts mehr zu tun. Wenn wir früher ca. 4 Tonnen am Tag bewegt haben, dann bewegen wir heute vielleicht noch 250 Kilogramm. Und die Aufträge sind sehr, sehr klein, weil natürlich auch unsere Gastronomen und Hotels alle deutlich weniger zu tun haben, beziehungsweise gar nichts mehr zu tun haben.
Die Schließungen im Hotel- und Gastgewerbe erzeugen eine Kettenreaktion mit erheblichen gesamtwirtschaftlichen Folgen.
Die Gastronomie erwirtschaftet in Deutschland ungefähr 45 Milliarden Euro im Jahr. Und auf jeden einzelnen Euro kommen dann noch mal fast 90 Cent dazu, die in Zulieferbranchen, die indirekt produziert werden. Also wo der Zulieferer nur deshalb Geschäft hat, weil die Gastronomie Nachfrage hat, wo der Mitarbeiter aus der Gastronomie anderswo wieder Nachfrage erzeugt und damit die Wirtschaft in Gang bringt.
Wirtschaftlicher Schaden des erneuten Stillstands in der Branche rund 7,5 Milliarden Euro. Die zugesagte Novemberhilfe der Bundesregierung rettet die Harmonia-Wäscherei über den Monat. Wird der Teil-Shutdown ohne weitere Hilfen verlängert, droht aus dem Schaden ein Totalschaden zu werden.
Die Toten dieser Pandemie erscheinen als Zahlen in den Nachrichten, auch bei uns hier. Welche Schicksale dahinter stehen, was all das für die Hinterbliebenen bedeutet, darüber sagen die Zahlen nichts. Wichtig beim Abschied nehmen sind Rituale. Unser erster Reflex, den anderen in den Arm nehmen. Berührungen helfen oft mehr als Worte. Und sie fehlen jetzt noch mal ganz besonders. Und gerade denen, die trauern müssen in traurigen Zeiten, wie Sibylle Basler zeigt.
Immer wieder gäbe es Momente, sagt Sabine Gassner, da sei ihr der Großvater sehr nahe. Bilder tauchen dann von ihm auf, ein lebensfroher Mensch, der sich in seinem Seniorenheim aufgehoben fühlt. Bis Anfang April die Nachricht kommt, der 83-Jährige hat sich mit Corona infiziert.
Dann hat sich der Zustand sehr schnell verschlechtert und ja, er ist dann auch verstorben, Mitte April. Es ist sehr schwer, damit umzugehen, dass man sich nicht verabschieden konnte vorher von den Erkrankten.
Statt Abschied nehmen zu können, ist da nur Leere. Dann trifft sie eine zweite Hiobsbotschaft.
Kurz darauf hat sich auch mein Schwiegervater in Spee angesteckt und ist dann auch daran verstorben. Das heißt, wir haben gleich zweimal so einen schlimmsten Ausgang der Krankheit miterleben müssen.
Sterben, Tod, Trauer, das Leid verlangt von Angehörigen und Schwerkranken schier Unvorstellbares, gerade zu Beginn der Pandemie, als Krankenhäuser und Altenheime für die Außenwelt verschlossen sind. Es gibt keinen Zuspruch, keine Umarmung, keinen Abschiedskuss. Die Vorstellung, den Sterbenden allein gelassen zu haben, ist bedrückend.
Weil man nicht nur in der Stunde des Todes nicht dabei sein konnte, sondern die ganzen Wochen, sage ich mal, davor schon nicht. Da steckt sehr viel Schuldgefühl in den Angehörigen drin, dass sie sagen, ich bin meiner Verpflichtung als Angehöriger nicht nachgekommen. Und auch da muss man sie befreien und muss ihnen sagen, du hast keinen Fehler gemacht.
Corona habe die Trauerkultur verändert, so Schießler, für alle, deren Angehörige in diesen Zeiten versterben. Der Tod findet im Kleinen statt, die Rituale des Abschieds sind eingeschränkt, eine offene Aufbahrung nicht möglich, Trauergottesdienste selten, die Zahl der Trauergäste reduziert.
Es sind 10, 15 Leute, je nach Möglichkeit, je nach Größe des Friedhofs und der Trauerhalle, und die kommen, sind ganz bewusst dabei.
Auch der Großvater von Sabine und ihrer Schwester Julia wird im engsten Kreis beerdigt. Statt näher Abstand ein schmerzliches Erlebnis. Umso mehr trifft es sie, wenn Menschen Corona verleugnen. Auch deshalb sei es ihr wichtig, über ihre Trauer zu sprechen.
Dass die Leute sehen, hinter dieser Zahl der Toten, da stecken auch echte Menschen, echte Angehörige und echtes Leid.
Für die Statistik ist er einer der über 14.000 Menschen, die bisher in Deutschland durch Covid-19 gestorben sind. Für sie ist es ihr Großvater.
Anteil nehmen, ohne dabei sein zu können. Ende ohne Abschied. Was uns Corona kostet, ist kaum noch fassbar. Und das gilt auch im ganz schnöden, rein finanziellen Sinn. Erstens, weil die Zahlen so gigantisch sind. Und zweitens, weil niemand wirklich sagen kann, ob all das Geld tatsächlich reicht am Ende. Die Neuverschuldung des Bundes im kommenden Jahr jedenfalls muss jetzt neu gerechnet werden, Kai Sölwe.
Ja, Bundesfinanzminister Scholz plant laut Medienberichten 160 Milliarden Euro an neuen Schulden ein. Und damit über 60 Milliarden mehr als bisher bekannt. Dafür gäbe es vor allem zwei Gründe. Zum einen stiegen die Kosten für Wirtschaftshilfen im Zuge der Corona-Krise. Zum anderen würden Ausgaben ins kommende Jahr verschoben. Scholz selbst sagte, für 2020-21 zusammengenommen werde der Korridor ungefähr der gleiche bleiben. Eine gerechtere Verteilung von Corona-Impfstoffen, die Unterstützung ärmerer Länder und den Kampf gegen den Klimawandel. Das alles schreiben sich die G20-Staaten auf die Fahne in der Abschlusserklärung nach ihrem Videogipfel. Wie konkrete Maßnahmen aussehen und finanziert werden sollen, das ließen die Teilnehmer allerdings offen. Zuvor hatte US-Präsident Trump seinen Videoauftritt für eine Attacke gegen das UN-Klimaabkommen genutzt. Es sei unfair und ziele darauf ab, die amerikanische Wirtschaft zu töten, so Trump. In Belarus war auch dieser Sonntag ein Protestsonntag, der 15. in Folge. Wegen der massiven Polizeipräsenz versammelten sich die Demonstranten zunächst in Wohnvierteln und Innenhöfen und zogen von dort aus durch die Hauptstadt Minsk. Menschenrechtler berichten von mehr als 300 Festnahmen. Die Demonstranten fordern ein Ende der Polizeigewalt, die Freilassung aller politischen Gefangenen und den Rücktritt von Präsident Lukaschenko, dem sie Wahlbetrug vorwerfen. In Guatemala sind Proteste gegen den neuen Staatshaushalt eskaliert. Hunderte Demonstranten stürmten das Parlamentsgebäude und legten Feuer. Die Rede ist von mindestens 14 Verletzten. Insgesamt waren tausende Menschen auf die Straße gegangen, um den Rücktritt von Präsident Hamatei zu fordern. Seine Regierung hatte einen Rekordhaushalt durch das Parlament gebracht, der dem Land hohe Schulden aufbürdet, im Gesundheits- und Bildungssektor aber Ausgaben kürzt.
Zurück nach Deutschland. Neue breite Wählerschichten ansprechen, ohne die eigene Basis zu verprellen. Einen Machtanspruch formulieren, ohne die Überzeugungen zu verwässern. Das ist ein Drahtseilakt. Und es ist exakt die Aufgabe, vor der die Grünen an diesem Wochenende standen. Zum vierten Mal in ihrer 40-jährigen Geschichte hat sich die Partei ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Das inhaltliche Fundament für 100.000 Mitglieder und die Startrampe für den Bundestagswahlkampf. Und das alles auf einem Parteitag, der nichts mehr hatte von erbitterten Diskussionen früher und strickenden Hitzköpfen. Dafür viel Disziplin verlangte, nicht nur mit der Technik. Aus Berlin, Christian von Rechenberg.
Es ist 16 Uhr, als man im Berliner Tempodrom plötzlich etwas hört. Applaus, Geräusche waren rar auf diesem Online-Parteitag. Nun ist es da, das neue Grundsatzprogramm der Grünen mit großer Mehrheit verabschiedet. Man kann auch sagen, fast ohne Gegenwehr.
Also dieses Programm sollte nicht die Vorsitzenden stärken, sondern sollte unsere Partei dafür stark machen, dass wir für das nächste Jahr einen Führungsanspruch haben und dass wir eine Grundlage für das nächste Jahrzehnt schaffen.
Platz nehmen, am Regierungstisch neue Wähler ranholen. Dafür mussten die Grünen den Wohlfühlbereich verlassen, ans Grundsätzliche gehen. Hätte auch schief gehen können.
Also ich glaube, es ist in der Beobachtung manchmal ein Irrtum. Wenn wir uns streiten, dann heißt das nicht, dass wir uns zerstreiten und zerlegen. Wenn wir uns streiten in der Partei, dann ist das der Weg zu neuer Geschlossenheit.
Trotzdem scheint das Thema Klima so heikel, dass es die Vorsitzende lieber separat wegverhandelt. Kompromiss mit den Hardlinern. Zum Abstimmen blieb ja genug übrig. Wahlalter runter auf 16, zu Homöopathie geht man auf Abstand. Bei der Frage nach dem Volksentscheid aber wird's eng und laut.
Und ich habe mich tierisch
Jürgen Trittin ringt erst mit der Technik, dann mit dem Thema.
Die Antragsteller wollen einen Wechsel des Betriebssystems. Die Entscheidung der frei gewählten Abgeordneten, der soll Konkurrenz gemacht werden.
Ich plädiere also dafür, die Angst vor dem Wunsch des Mitmachens und Mitbestimmens der Menschen abzulegen.
Am Ende stimmt die Partei knapp gegen Volksentscheide und macht die Tür einen Spalt auf für Genforschung. Wieder folgt die Partei dem Leitantrag. Eine der wenigen Änderungen erreicht die grüne Jugend. Sie bekommt kostenfreie Schulen und Kitas.
Zu uns ist Bildung ein Grundrecht und das muss eben für alle auch kostenlos zur Verfügung stehen.
Und auch das Grundeinkommen kommt ins Grundsatzprogramm, wenn auch nur als Leitidee. Sie wollten es gar nicht. Egal, ihre größte Sorge war angeblich ohnehin die Technik. Zu Recht, für den Spott müssen sie nicht mehr sorgen.
Im Bereich, ich bin immer noch, habe immer noch ein Problem.
Das Lob für den Mut haben sie sich verdient.
Sie haben viel aufgelockert, es waren tolle Videos mit dabei. Und das hat es dann schon auch leicht gemacht.
Es fehlen einfach die Gespräche tatsächlich draußen im Foyer, durch die Gänge gehen, Leute treffen, die man schon lange nicht getroffen hat.
Sie brechen also auf in die Breite. Sicherheit, Sozialstaat, Solidarität. Viele Sorten grün. Sie nennen es die Farbe der Zeit, das Schwarz dazwischen ausgenommen.
Schauen wir noch auf den Sport. Zuerst auf die zwei Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga, bei denen es zwei Heimniederlagen gab. Köln verlor gegen Union Berlin mit 1:2 und Freiburg unterlag Mainz zu Hause mit 1:3. Markus Eisenbichler hat den deutschen Skispringern einen Sieg beschert und das schon beim ersten Einzelweltcup der Saison. Der 29-Jährige sprang im polnischen Wisla 137,5 und 134 Meter weit. Damit lag er vor seinem Teamkollegen Karl Geiger und dem Österreicher Daniel Huber. Nächste Weltcup-Station ist in einer Woche das finnische Ruka. Und auch die deutschen Bobpiloten konnten einen Doppelsieg feiern beim Weltcup-Auftakt im lettischen Sigulda. Rekordweltmeister Francesco Friedrich fuhr mit Anschieber Alexander Schüller auf Platz 1 vor dem Stuttgarter Johannes Lochner, der nach dem ersten Durchgang noch vorne gelegen hatte. Corona-bedingt waren in Sigulda weniger Schlitten am Start als üblich.
Ja, während wir hier 2020 gegen das Fernweh kämpfen und der Wanderausflug in die Mittelgebirge zunehmend als Traumreise erscheint, machen sich andere auf. 45.000 Kilometer, einmal rund um die Erde. Und zwar so. Einfach mal rauskommen hat da gleich eine neue Bedeutung. Das letzte ganz große Abenteuer. Über 8000 Menschen standen schon auf dem Mount Everest. Fast 600 Menschen waren mal im All. Aber erst 88 Segler haben diese irre Wettfahrt zu Ende gebracht. Nonstop und ohne fremde Hilfe. Ganz allein mit dem Boot, dem Meer und der Einsamkeit. Zum ersten Mal ist ein Deutscher dabei und zwar gleich dermaßen erfolgreich, dass er jetzt sein Schiff geküsst hat, weil es so toll läuft. Hermann Falkhüser hat die Bilder.
Boris Herrmann und das Meer. Ganz allein im Segelboot, einmal um die Welt. Erster Deutscher bei der Vendée Globe, der atemberaubenden Regatta der Extreme. Seine Rennmaschine, ein hochmodernes segelndes Boot. Mit Flügeln.
Jetzt fliegen wir hauptsächlich mit unserem Foil. Berühren wir nur noch das Wasser und ein bisschen mit dem Heck. Das ist virulent. und kraftvoll und in keinster Weise romantisch.
Heute vor zwei Wochen sind in Frankreich 33 Boote gestartet. 27 Männer, 6 Frauen, knapp 45.000 Kilometer. Oft gesteuert vom Autopiloten, aber Hilfe von außen ist verboten. Inzwischen nehmen sie Kurs aufs Kap der guten Hoffnung. Danach droht das Südpolarmeer mit eisigen Temperaturen und haushohen Wellen. In 70 bis 80 Tagen um die Welt, alleine mit den Elementen. Schließlich der sogenannte Vorhof zur Hölle, das Kap Horn, ehe sie mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde zurückjagen. Etwa die Hälfte der Starter wird es schaffen bis ins Ziel.
Ich lebe sowieso nur im Moment und versuche nicht daran zu denken, wie lang dieses Rennen noch ist. Wenn man auf die Weltkugel schaut, dann krieche ich in einem quälend langsamen Schneckentempo über die Weltkarte. Aber wenn ich hier auf die Wasseroberfläche gucke, dann geht das ziemlich flix voran.
Die ersten Stürme kamen schnell. Anders als ein paar Mitfavoriten hat der gebürtige Oldenburger sie unbeschadet umschifft. Schlafen im Höllenlärm. Immer nur wenige Minuten, das hat Boris Herrmann jahrelang trainiert. Das Vertrauen in sein Boot auch. Tonnenschwere Lasten bewegt er mit Hilfe von Umlenkrollen zum Trimmen der zwei Tennisplätze großen Segelfläche. Sein Schiff vollgepackt mit Hightech, aber finden muss er seinen Weg durch Wind und Wetter selbst. Etwa ein Drittel der Strecke liegt hinter der Spitzengruppe. Herrmann hat seine Sea Explorer in der Animation das graue Bötchen jenseits des Äquators auf Rang 6 manövriert und in kaum befahrene Meeresbereiche. Auch im Dienst der Wissenschaft. Diese Forschungsboje soll Erkenntnisse zur Erderwärmung durch CO2 liefern.
Also ich finde, dieses Segeln ist auch immer wieder eine tolle Metapher für die Kraft der Natur und diese Energie der Natur, die wir auch sonst mehr noch versuchen sollten zu nutzen, finde ich. In anderen Bereichen der Gesellschaft, zum Beispiel Windenergie, aber warum nicht auch wieder segelnde Frachtschiffe?
Weite Wege, Lebensträume und hohe Ziele hat der 39 Jahre alte Segler ja ohnehin bei dieser Unternehmung.
Grüße vom Vendée Globe!
Na dann, gute Reise noch. Bis mindestens Mitte Januar.
Wahnsinn. Ob das jetzt Fernweh stillen konnte, wahrscheinlicher ist, dass es das gerade erst angefacht hat. Gucken wir auf eine Novemberwoche, die jetzt vor uns liegt. Am Mittwoch ist klar, wie es mit den Corona-Beschränkungen in Deutschland weitergeht. Darüber haben wir ja bereits ausführlich berichtet heute in der Sendung. Was sonst noch wichtig wird, Jana Becker hat den Ausblick.
Ab Montag wird in Frankreich ein ehemaliger Staatspräsident vor Gericht stehen. Erstmals in der Geschichte Frankreichs fünfter Republik. Der Vorwurf an Nicolas Sarkozy? Korruption. Er soll 2014 einen Staatsanwalt in einem gegen ihn laufenden Ermittlungsverfahren bestochen haben. Sarkozy drohen eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren und 1 Million Euro Geldbuße. Am Freitag wird das Rennen um den CDU-Vorsitz in die nächste Runde gehen. In einer Live-Veranstaltung stellt sich Friedrich Merz den Fragen der CDU-Mitglieder. Die Gelegenheit, seine Kritiker zu überzeugen. Im Dezember sollen die nächsten Livestream-Runden mit Norbert Röttgen und Armin Laschet folgen. Ebenfalls am Freitag freuen sich viele auf eine Schnäppchenjagd am Black Friday. In den USA stürmen in anderen Jahren Schnäppchenjäger die Geschäfte, traditionell einen Tag nach Thanksgiving. Mittlerweile ist der Black Friday auch fest in Deutschland verankert. Sowohl am Freitag selbst als auch an den Rabatttagen davor wird Corona-bedingt ein Rekord an Online-Verkäufen erwartet.
Ja, das Wetter gibt es sogar umsonst. Dafür muss man dann aber auch nehmen, was man bekommt. Hier sind die Aussichten. Die neue Woche startet mit vielen Wolken und etwas Regen. An den Küsten gibt es einzelne Schauer. Im Norden und am Alpenrand wird es länger freundlich, 2 bis 11 Grad. Danach stellt sich ruhiges Novemberwetter ein mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und 10 Nebelfeldern. Die Temperaturen bleiben ähnlich.
Im Heute-Journal heißen die Aussichten nächste Woche Marietta Slomka und Heinz Wolf. Im Namen des ganzen Teams danken wir zwei für ihr großes Interesse.
Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.